Hey und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Babe Talk Folge. Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir haben jetzt 2:30 Uhr nachts und ich nehme diese Folge auf, denn ich möchte heute mit euch über die Nachteile am Influencer-Sein sprechen. Mittlerweile ist dieses Thema und die Begrifflichkeit Influencer ja nicht mehr so unnahbar wie noch vor einigen Jahren. Als normaler Follower, sage ich jetzt einfach mal so, konnte man sich in den vergangenen Jahren schon ziemlich gut ein Bild drüber machen, was es heißt, ein Influencer, Blogger, Content Creator oder wie auch immer man sich selbst schimpfen möchte zu sein. Ich tatsächlich sage persönlich sehr, sehr gerne den Begriff Influencer, da ich finde, diese Begrifflichkeit ist schon ganz in Ordnung und irgendwie passend für das, was man tut. Ich weiß zwar, dass super viele diese Begrifflichkeit richtig hassen und sich eher Content Creator nennen, aber letztlich bleibt es sich ja gleich, egal wie man jetzt die Sache nennt. Hauptsache man weiß, was damit gemeint ist. Und ich denke, das tut ihr. Hauptsächlich sieht man auf Instagram ja die schöne heile Welt und was alles so im Alltag passiert, was man macht und so weiter. Negative Dinge werden kaum bis gar nicht geteilt auf Instagram. Auch ich teile nur sehr selten mal einen Niederschlag oder irgendwas in dieser Art. Das hat aber den ganz einfachen Grund, dass ich ganz genau weiß, dass jeder Einzelne von uns seine Probleme hat, seine eigenen persönlichen Probleme und sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Für mich persönlich macht es eine Person oder in dem Fall einen Influencer nicht unmittelbar nahbarer, nur wenn ich sehe, dass diese Person schlechte Laune hat oder dass bei der mal irgendwas nicht geklappt hat. Klar, sowas kann man auch mal zeigen, aber das ist jetzt nicht der Hauptcontent, der zum Beispiel auf meinem Profil im Vordergrund stehen soll. Ich bin generell kein Mensch, der sich gerne beschwert. Manchmal ja, aber in der Regel eigentlich nicht.
Oh, really?
Theoretisch könnte ich euch täglich von irgendeinem Scheiß erzählen, der gerade passiert ist oder mich einfach ankotzt. Aber ich bin da halt einfach nicht der Typ Mensch für, weil ich weiß, jeder hat seine Probleme und ich möchte nicht auch noch mit meinen Problemen nerven, die für andere vielleicht keine richtigen Probleme sind. Ich möchte auf Instagram eher eine Art Happy Bubble kreieren, wo man auch als Konsument einfach mal ein bisschen abschalten kann. Einfach nur zugucken kann, sich vielleicht ein bisschen ablenken kann, ohne dass man sich ständig irgendein Gejammer anhören muss und lauter solche Sachen. Versteht ihr, was ich meine? Denn genau das sind dann auch die Dinge, die mich bei manch anderen Profilen ja fast schon irgendwie ein bisschen stören. Wenn ständig gejammert wird, alles ist scheiße, dies und das und bliblablub, da kriege ich die Kotze. Ich sag's, wie es ist. Aber jeder hat dann natürlich auch so ein anderes Empfinden und Verständnis dafür. So oder so, allen recht machen kann man es ja eh nicht. Für die einen ist es zu viel Positives, für die anderen zu viel Gejammer. Ja, eine gute Balance dazwischen zu finden ist sehr, sehr schwierig und am Ende des Tages sollte man es sich ja einfach nur selbst recht machen, weil man es eben nicht allen anderen recht machen kann und auch nicht muss. Aber Influencer zu sein scheint nach außen hin immer so super easy. Man hat einen flexiblen Job, man ist nicht an einen Ort gebunden, man kann von überall aus arbeiten, man ist sein eigener Chef. Es gibt keinen, der einem sagt, was man zu tun hat. Man könnte, wenn man das möchte, bis mittags pennen und, und. Man muss am Tag einfach nur ein paar Instagram-Stories machen, vielleicht ein Bild posten, easy Nummer. Das ist oftmals die Meinung von vielen Menschen, die denken, Influencer sein, das ist doch kein richtiger Beruf. Lasst mich euch mal erzählen, was neben den Stories machen und neben dem Bilderposten sonst noch alles so los ist und wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht. Angefangen von unmenschlichem täglichen Stress und Druck bis hin zu Inkasso-Unternehmen, die man einschalten muss. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und der ach so begehrte Job als Influencer ist hinter den Kulissen dann tatsächlich eher ein Job, bei dem man Mädchen für alles ist. Ich erzähle euch die einzelnen Sachen, die man neben Stories und Feedposts täglich macht und ich erkläre euch auch mal ein bisschen was dazu. Ich versuche irgendwie das Ganze jetzt mal ein bisschen thematisch zu sortieren und chronologisch zu ordnen. Es Könnte ein bisschen schwierig werden, aber YOLO, let's go. Fangen wir mal an beim morgendlichen Aufstehen. Klar, man kann bis mittags pennen, wenn man das will. Aber das würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass man bis spät nachts arbeiten muss. Ich für meinen Teil stehe zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr auf, da ich bereits um 6 Uhr zu arbeiten anfange. In Teilzeit habe ich noch einen Bürojob als Angestellte und seit ich aufgrund der aktuellen Lage komplett im Homeoffice festhänge, sozusagen, fange ich um 6 Uhr zu arbeiten an. Früher, als ich noch ins Büro gefahren bin, habe ich um 7 Uhr angefangen. Aber selbst an Tagen, an denen ich nicht für meinen Bürojob arbeite, sondern quasi meinen Influencer-Job ausübe, stehe ich um genau dieselbe Uhrzeit auf und beginne um 6 Uhr zu arbeiten. Heißt also, nur weil ihr zum Beispiel bei einem Influencer die erste Instagram-Story am Tag erst mittags seht, heißt es nicht, dass dieser da gerade erst aufgestanden ist und den ganzen Vormittag gepennt hat. Man ist halt quasi das Mädchen für alles. Man kümmert sich darum, sich Konzepte zu überlegen, also was möchte ich shooten, welche Videos möchte ich drehen, welche Reels etc. Man macht quasi also die Kamera, man schneidet die Videos, in meinem Fall kommt auch noch zum Beispiel das Tonmanagement für den Podcast mit dazu, man übernimmt alle administrativen und operativen Doings, man kümmert sich um die Buchhaltung, das Accounting, die Steuern, man kümmert sich um die Nachrichten der Community, macht einen Haufen Mails jeden Tag, verhandelt mit Firmen und Agenturen, man liest permanent irgendwelche Verträge und. Aber gehen wir da jetzt mal etwas genauer drauf ein. Als Influencer muss man ein wirklich dickes Fell haben, denn man ist ständig den kritischen Augen von Tausenden von Menschen ausgesetzt. Und somit muss man auch rechnen, dass jeder dieser Tausenden von Menschen eine andere Meinung und Einstellung hat, die einem täglich ungefragt um die Ohren geworfen wird. Bestes Beispiel. Ich hasse es, das jetzt zu sagen, aber das beste Beispiel. Ich habe letztens in meiner Story gezeigt, dass ich als Nachmittagssnack einen Apfel gegessen habe. Leute, ich habe den Apfel geschält, weil ich allergisch gegen die Schale bin. Yep, sowas gibt's. Aber ich bin allergisch dagegen und ich war so doof und habe diese Info nicht gleich von Anfang an geteilt. Denn daraufhin hagelte es ungefragt Meinungen von Menschen, die gesagt haben, dass ich dann gar keinen Apfel essen brauche, wenn ich ihn schäle, denn da stecken die ganzen Vitamine drin. Bedeutet also, man kann nicht mal in Ruhe einen Apfel essen und es in seiner Story teilen, ohne damit rechnen zu müssen, blöd angemacht zu werden. Das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, dass man, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder etwas öffentlich teilt, auch damit rechnen muss. Nein, niemand hat das Recht, Leute blöd anzureden, wegen gar nichts. Und wenn man denkt, man muss sich jetzt unbedingt mitteilen und seine eigene Meinung äußern, nach der niemand gefragt hat, und anderen erzählen, dass man einen Apfel besser nicht schält, dann kann man das auch in einem ganz normalen Ton machen. Punkt, aus, fertig. Da gibt's keine Diskussion. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf einen Apfel, sondern auch auf alles andere. Nur weil es Menschen gibt, die Sachen mit der Öffentlichkeit teilen, gibt das niemanden den Freifahrtschein, ein Arschloch zu sein. Schreibt euch das alle hinter die Ohren. Als Influencer muss man sich einfach ständig zu allem rechtfertigen und erklären. Man teilt Dinge aus seinem Alltag, aus seinem Leben und lässt die Community daran teilhaben, weil man das eben gerne macht. Aber man ist halt dann im Umkehrschluss in gewissermaßen dann irgendwie wie so ein Tier in freier Wildbahn, auf das so manche schießen wollen und es auch tun. In der Regel ist man als Influencer durch die ganzen Social-Media-Plattformen, die es so gibt, auch jeden einzelnen Tag präsent. Heißt, man muss auch jeden Tag in irgendeiner Weise gute Laune haben, um die Community zu unterhalten. Weil wer hat schon Bock, permanent einem Griesgram und einer Jammerliese zuzuhören und zuzuschauen? Der Job basiert also tatsächlich auch ganz stark an der persönlichen eigenen Gemütslage. Wenn ich schlechte Laune habe, dann habe ich auch automatisch keinen Bock auf Instagram aktiv zu sein und Stories zu machen. Aber das bringt der Job halt ebenso mit sich. Klar, man kann sich auch mal einen Tag Auszeit nehmen, aber wenn ich mir jedes Mal quasi frei nehmen würde, nur weil ich schlechte Laune habe, dann kann ich das Ganze gleich an den Nagel hängen. Nein, also Tatsächlich bin ich eher ein meistens gut gelaunter Mensch und eigentlich ziemlich happy mit allem. Aber das war natürlich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber so ist es bei einigen natürlich. Jeder, der selbstständig ist, weiß auch, wie schön es sein kann, selbstbestimmt und auch mehr oder weniger flexibel zu arbeiten. Aber der Spruch selbst und ständig kommt nicht von irgendwoher. Gerade bei Influencern ist es so, dass die 24/7 am Arbeiten sind. Und wenn man da nicht absolut auf der Hut ist und sich feste arbeitsfreie Zeit einplant, wie zum Beispiel einen festen Feierabend oder auch mal Urlaub, Auszeit, dann kann es ganz schnell gefährlich werden. Es ist toll, sein eigener Boss zu sein und in die eigene Tasche zu arbeiten. Aber es bedarf einfach auch so viel Disziplin, Zielstrebigkeit, Energie, Arbeit, Schweiß und manchmal auch Tränen, um all das auf Dauer zu wuppen. Es gibt im Influencer-Business einfach nicht nur den einen Weg, seine Dinge zu machen, sondern es gibt unfassbar viele. Und man kann es daher überhaupt nicht mit so einem klassischen Job zum Beispiel im Büro vergleichen, bei dem du weißt, wenn du morgens kommst, was täglich deine Aufgaben sind und die nach und nach abarbeiten kannst. Klar, es gibt auch so Standardsachen, die im Influencer-Business täglich anstehen, sowas wie Mails, Buchhaltung etc. Aber im Großen und Ganzen muss man sich jeden Tag aufs Neue überlegen, was mache ich heute, was zeige ich heute, wie unterhalte ich heute? Und gerade die letzten 1,5 Jahre in der Pandemie, wo man hauptsächlich nur zu Hause sitzt, nicht wirklich was erlebt, war unfassbar anstrengend gewesen, sich jeden Tag irgendwas zu überlegen für die Instagram-Story. Macht euch mal Gedanken drüber, wenn ihr als Nicht-Influencer, also die, die Nicht-Influencer sind, sich jeden Scheiß-Tag, jeden einzelnen Tag irgendwas überlegen müssten, was sie in ihrer Story teilen können, damit die Community nicht gelangweilt ist. Man hat einfach keinen 100% geregelten Tagesablauf, der strikt von A bis Z ausgeführt werden kann. Außerdem herrscht wirklich mehrmals die Woche super viel Stress und Druck. Druck, den man von der Community bekommt, die etwas sehen wollen. Druck, den man eventuell von Kunden, also zum Beispiel Kooperationspartnern bekommt. Und Druck und Stress, den man sich dann auch noch selber macht. Dadurch, dass man eben eine One-Woman-Show ist, also ich spreche jetzt hier wieder nur für mich, oder letztlich irgendwo auch einfach der Alleinunterhalter auf seinem Account, muss man einfach abliefern. Irgendwas. Aber dann bitteschön auch nichts Langweiliges, sonst bekommt man wieder ungefragt die Meinung von Leuten, die was Spannendes oder eher Interessanteres sehen wollen. Als Influencer hat man auch irgendwo immer permanent den Druck und auch Stress, up-to-date zu bleiben. Damit meine ich nicht zwangsläufig, das Gleiche zu tun wie alle anderen und immer mit dem Strom zu schwimmen, aber man merkt natürlich auch immer Veränderungen in der Szene und da muss man irgendwo halt einfach auch am Ball bleiben und irgendwo wie irgendwie auf seine eigene Art und Weise mitmachen. Es tauchen auch immer mal wieder neue Plattformen auf. Manchmal verschwinden sie genauso schnell in der Versenkung, wie sie aufgetaucht sind, aber es gibt auch andere, die sich durchsetzen, so wie damals irgendwann Musical.ly, das heutige TikTok, oder das kurzzeitig gehypte Clubhouse zum Beispiel, was jetzt schon wieder nicht mehr so präsent ist, oder auch die bekannten Plattformen, die verändert werden, sich erweitern und sich so wie zum Beispiel Instagram teilweise irgendwie wieder neu erfinden. Gerade bei Instagram kommen ja immer mal wieder richtig große Neuerungen und Veränderungen, die jetzt auf einmal wieder möglich sind und quasi zusätzliche Arbeit erfordern. Ich meine, ich kenne noch die Zeit, wo es zum Beispiel noch gar keine Stories gegeben hat. Das ist schon ultra lange her, aber da war das Leben noch ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Aber auch nicht so schön. Man muss einfach irgendwo immer mit am Ball sein, alle neuen Funktionen auch ausnutzen und bespielen, die man immer wieder durch irgendwelche Updates erhält, wie zum Beispiel als letztes die Reels. Die gibt es ja vergleichsweise noch gar nicht so lang. Man muss einfach mittendrin sein, statt nur dabei. Denn ist man das nicht, hat man einfach keine Chance zu wachsen und neue Leute und Follower zu generieren. Und das ist ja irgendwo natürlich auch der Grundstein für alle die, die dieses Business beruflich machen oder machen wollen. Heißt also, wenn man sich ausnahmsweise mal selbst keinen Druck macht, dann bekommt man den Druck von den Plattformen selbst mit ihren Neuerungen, die man jetzt auch noch umzusetzen hat. Vergleichsweise zum Beispiel eben auch das Podcast-Game. Das ist zwar absolut nichts Neues, das gibt es schon ewig, aber auf einmal kam dann die Zeit, wo das Thema Podcast mega viral ging. Jeder hat Podcasts gehört, jeder wollte Podcasts hören und es sind unfassbar viele neue Podcast-Kanäle aus dem Boden geschossen. All diese Dinge muss man sich irgendwie, wenn man es möchte natürlich, aber irgendwie dann auch noch zusätzlich auf die Schultern laden. Ist aber ja irgendwo auch natürlich sinnvoll, wenn man wirklich ein ernsthaftes Business dahinter irgendwie anstreben will.
Okay.
Außerdem muss man auch im Hinterkopf behalten, dass alles, was Influencer auf den Plattformen tun, irgendwo in einer gewissen Weise rechtlich abgesichert sein muss. Es gab eine Zeit, die habt ihr sicherlich auch irgendwie mitbekommen bei dem einen oder anderen Influencer, in der es Abmahnungen und Gerichtsprozesse ohne Ende gegeben hat. Einfach aufgrund falscher Kennzeichnung. Egal ob nun wissentliche Schleichwerbung oder einfach Unwissenheit. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Man muss da, was die rechtliche Grundlage angeht, einfach immer am Ball bleiben und sich entsprechend informieren und dahingehend auch weiterbilden in diesem Bereich. Es gab so viele große, aber teilweise auch sehr, sehr kleine Influencer, die aufgrund falscher Werbekennzeichnung angeklagt wurden und teilweise verdammt hohe Strafen zahlen mussten, da sie vor Gericht dann nicht Recht bekommen haben. Ich für meinen Teil war davon zum Glück nie betroffen. Never say never, aber ich meine, entweder war es wirklich nur Glück, dass ich in der Masse nicht zufällig rausgepickt wurde, oder weil ich einfach verdammt nochmal Stunden und wochenlang Zeit investiert habe, um alles zu recherchieren, nachzulesen und dementsprechend auch zu handeln. Es ist kein Hexenwerk gewesen zu verstehen, dass die Gesetzeslage es einfach erfordert hat, alle Beiträge als Werbung zu markieren und zu kennzeichnen, bei denen man eine Marke nennt, sieht, verlinkt und. Eben einfach alles, wo man dahinter einen etwaigen Bezahlungsverdacht verstehen könnte. Und das galt auch rückwirkend für zum Beispiel alle erfolgten Blogposts, Instagram-Bilder und so weiter. Ich habe Wochen gebraucht, um all meine Posts und Beiträge zu prüfen und entsprechend rückwirkend den aktuellen Gesetzesvorgaben zu kennzeichnen. Aber ich habe es eben gemacht, weil es das Gesetz verlangt hat. Egal, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Und genau sowas bringt der Job als Influencer eben auch mit sich. Man muss Verantwortung übernehmen für sich selbst und für das, was man postet. Man muss auf dem aktuellen Stand der Rechtslage sein, um eben etwaige größere Schäden abzuwenden. Es ist nicht schön, es macht auch keinen Spaß, aber es gehört halt einfach mit dazu und darf man nicht vergessen. Und es gibt so viele Dinge, die man sich selbst beibringen muss. Es reicht nicht, jeden einzelnen Tag im Jahr präsent zu sein in der Story oder dem Feed oder sonst wo. Und als wäre das nicht alles schon anstrengend genug, wurschtelt Instagram auch ständig an seinem blöden Algorithmus rum. Und das kann einem das Leben zusätzlich schon mal richtig schwer machen, wenn nicht mal mehr die eigenen Follower deine Stories und Feedposts richtig angezeigt bekommen. Und dann kommt Insta wieder um die Ecke mit neuen Informationen, wie man jetzt am besten vorgehen kann bzw. muss, um Reichweite zu generieren. Die aktuellsten Infos ja tatsächlich, die Mark Zuckerberg und Adam Mosseri da rausgehauen haben, fand ich teilweise ja schon wieder zum Kotzen. Die meinten letztens in ihrem Livestream, vielleicht habt ihr das ja auch mitbekommen, jedenfalls meinten sie, wer wachsen möchte und Instagram beruflich nutzt, also auf Influencer und auch Brands ausgerichtet, der sollte zweimal täglich ein Feedbild posten. Es würden 2 bis 3 Hashtags reichen, da diese grundsätzlich immer mehr von Instagram runtergeschraubt werden, was die Sichtbarkeit angeht. Und man sollte, könnte, müsste einmal pro Stunde die Insta-Story updaten, also jede Stunde, um immer vorne präsent angezeigt zu werden. Wobei die Story ja theoretisch eigentlich nur gedacht ist für die aktuelle Community, hatten sie auch so erwähnt, und man nur Reichweite generieren kann mit Postings im Feed. Darunter zählen zum Beispiel auch Reels und IGTV. Denn gerade diesen Videocontent wollen sie gerade aktuell auch für kleinere Accounts, wobei klein nicht definiert wurde, pushen und ihnen somit helfen zu wachsen. Gab natürlich auch noch einige weitere Infos, aber das ist jetzt mal das Wichtigste, was ich daraus gezogen habe. Immer wieder was anderes, immer wieder was Neues. Man darf halt echt nicht vergessen, dass genau das einen sehr starken Druck mit sich bringt, wenn man sich als Person jeden Tag aufs Neue tausenden Leuten präsentiert und bei allem immer versucht, irgendwie up-to-date zu sein und den Zahn der Zeit treffen will. Ich für meinen Teil bin da relativ entspannt und ich habe auch gar kein Problem, mich zum Beispiel eine ganze Woche ungeschminkt oder mit fettigen Haaren in meiner Story zu zeigen. Aber für viele ist es wiederum schon ein Problem und man hat ständig den Druck, einigermaßen gut aussehen zu müssen. Und das an 7 Tagen die Woche. Kein ranzliger Sonntag, nee. Aber nochmal zum Thema, man muss sich alles selbst beibringen. Wenn man jemand ist, der alles alleine wuppt, keine Unterstützung, also keine Mitarbeiter einstellt, hat man immense Aufgaben als Influencer. Ich sag mal so, theoretisch hätte ich eine Vollzeitarbeitsstelle mit einer 40-Stunden-Woche zu vergeben. Aber ich mache das alles nach wie vor immer noch selbst und allein. Und was das alles ist, spitzt mal die Ohren. Zum Beispiel die Community-Betreuung, heißt sich täglich die Zeit nehmen, auf Mails oder Insta-DMs zu antworten. Das ist auch nicht jeden Tag gleich viel, also es geht mal schneller und mal nicht so schnell, aber da auch super viel Werbescheiß oder Bullshit-Nachrichten zwischen den ganzen richtigen Nachrichten sind und auftauchen, nimmt das Ganze dann schon 1 bis 1,5 Stunden am Tag ein. Also so ist es bei mir. Ich kann ja immer nur für mich sprechen. Das nochmal kurz zur Information an alle. Ich versuche auch wirklich immer jedem zu antworten, der mir schreibt, weil mir das einfach super wichtig ist. Es klappt nicht jeden Tag gleich gut und manchmal dauert eine Antwort auch 2-3 Tage, aber ich versuche immer alles abzuarbeiten. Außerdem shooten, shooten, shooten. Habt ihr euch schon mal Gedanken drüber gemacht, wie oft man einfach Fotos machen muss, um jeden Tag ein Bild posten zu können? Theoretisch wäre es möglich, aus einer Serie, die man einmal macht, eine ganze Woche einfach jeden Tag ein anderes Bild hochzuladen. Aber es ist auf Dauer langweilig, wenn man mehrere Bilder nacheinander postet, die alle gleich aussehen und nur aus einem anderen Winkel aufgenommen wurden. In der Regel hat das Jahr 365 Tage, wenn kein Schaltjahr ist. Und erst einmal 365 Bilder theoretisch zu produzieren, die bestenfalls alle anders aussehen, neue Outfits präsentieren, auch noch Mehrwert liefern, besonders sind und aus der Masse hervorstechen sollen, das ist nicht einfach. Und vor allem, wenn man keinen Insta-Husband hat, der am Wochenende mit einem ständig auf Fototour ist. Ja, ich jammer hier gerade. Ich verabrede mich zwar auch ab und zu mit anderen zum Shooten, aber ehrlich gesagt, das deckt vielleicht 3% all meiner Bilder ab, die ich poste, wenn überhaupt. Die meisten Bilder mache ich tatsächlich komplett alleine, mit Selbstauslöser, Timer und Stativ. Das ist mega heavy, es ist mega anstrengend und mega nervenaufreibend, aber ohne Shooten kein Bild zum Posten. Noch dazu kommt, dass man ja auch nicht immer in Fotolaune ist und manchmal einfach auch irgendwie keinen Bock hat. Wenn die Bilder aber mal wieder knapp sind, muss man trotzdem ran. Man muss sein Make-up auflegen und sein Fotogrinsen auspacken. Und kommt mir jetzt bloß nicht mit spontanen Schnappschüssen aus dem Alltag heraus. Erstens, was für Schnappschüsse aus dem Alltag, Mann? Man sitzt aufgrund der aktuellen Lage meistens zu Hause, ist sowieso gefühlt die ganze Zeit am PC, am Arbeiten, es passiert einfach nichts und ständig nur Selfies posten ist ja auch mega boring. Viele schreien immer nach spontaneren Bildern und Schnappschüssen. Aber wenn sie dann kommen, ist es zu langweilig und die Beiträge werden nicht geklickt. Also braucht mir auch keiner erzählen, dass man Schnappschüsse haben will. Das ist nur so ein Ding, was alle glauben sehen zu wollen, aber letztendlich sind es dann doch die Bilder, die irgendwo bestellt und inszeniert sind. Die Bilder, bei der jede Haarsträhne richtig platziert wurde und man einfach auf Details geachtet hat. Es ist so. Also Ruhe. Es muss ja dann auch öfters mal was Neues her, um neue Leute zu generieren und die Bestehenden weiter zu halten. Der Unfollow-Button ist schnell mal gedrückt. Also muss man sich von Zeit zu Zeit auch irgendwie vielleicht ein klein bisschen neu entfinden, ein neues Konzept überlegen oder einfach was Neues bringen. Und sich wirklich da ständig Gedanken drüber zu machen oder machen zu müssen, kann auch ganz schön zermürbend sein. Und genau da kommen wir auch schon nahtlos quasi zum nächsten Punkt, Urlaub. Während normale Angestellte einfach Urlaub bei ihrem Arbeitgeber einreichen und dann mal ein paar Tage ausspannen und sich erholen können, geht das im Influencer-Business nicht so einfach. Zum einen, weil man selbst und ständig ist und sein Business irgendwie ja auch am Laufen halten muss. Ich sag euch was, es kam nicht nur einmal vor, dass ich am Strand zwischen einem Hüpfer ins Meer und einem Aperol Spritz an der Strandbar wichtige Mails beantworten musste. Und sowas würde einem normalen Arbeitnehmer nicht im Traum einfallen. Aber als Selbstständiger bleibt einem oftmals nicht ganz die Wahl und einiges kann trotz Urlaub nicht aufgeschoben werden. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Und dann kommt ja noch der eigentliche Urlaubsaspekt hinzu. Denn man ist in einer neuen Umgebung und hätte jetzt die Chance, seiner Community auch mal was anderes als die eigenen vier Wände zu zeigen. Heißt, obwohl man theoretisch Urlaub hat, in Anführungszeichen, macht man dann doch immer mal wieder eine Story oder shootet Bilder, um einfach Material zum Posten zu haben, was anders ist, was vielleicht schöner ist. Schließlich sitzt man ja nicht alle zwei Wochen am Strand und kann solche Fotos posten. Also gerade im Urlaub hat man kurzum dann doch wieder so einiges zu tun, was das Influencer-Business von einem irgendwo auch verlangt. Außerdem ist man ja irgendwie dann auch happy über den Urlaub und möchte das natürlich irgendwo gerne auch mit seiner Community teilen. Aber kommen wir jetzt auch nochmal auf die operativen Dinge im Hintergrund zurück. Niemand hat mir am Anfang gesagt und gezeigt, wie man sich darum kümmert, ein Gewerbe anzumelden, was das kostet, was man braucht, wie das überhaupt funktioniert. Es hieß nur immer, verdienst du Geld oder erhältst du PR-Samples, musst du ein Gewerbe anmelden. Okay, da hat damals, als es bei mir in 2013 soweit war, noch kein richtiger und hilfreicher Google-Beitrag dazu existiert. Ich saß da und war mit mir und meinem Leben extremst überfordert. Ich kannte niemanden persönlich, der das schon gemacht hat oder Erfahrungen damit gesammelt hat und mir hätte helfen können. Ich habe alles mühsam selbst zusammengesucht, recherchiert und mich informiert. Genauso wenig, wie mir jemand erklärt hätte, wie man für sich selbst strukturiert und effizient arbeitet. Und das Arbeiten als Selbstständiger ist in keinster Weise vergleichbar mit einem selbstständigen Arbeiten in einem Bürojob. Da hätte ich einiges an Input mitbringen können, aber no way, kann man nicht vergleichen. Generell ist dieses Influencer-Sein mit sehr, sehr viel Recherchearbeit im Hintergrund verbunden. Da ich zum Beispiel ja auch noch nach über 8 Jahren immer wieder auf neue Herausforderungen stoße, die ich bisher noch nicht kannte oder wusste, damit umzugehen. Darunter zum Beispiel Gespräche mit Anwaltskanzleien, weil mal wieder ungefragt ein Content geklaut worden ist, mit Versicherungen, Rechtsschutz oder das Engagieren eines Inkassobüros, da ein Werbepartner seine ausgemachte Vergütung für eine Kooperation einfach nicht bezahlen will. Das kam bei mir zum Glück aber auch nur einmal vor. Ich hatte letztes Jahr tatsächlich in 2020 einen Kunden, also einen Kooperationspartner, mit dem alles vertraglich geregelt war, und dann zahlten sie nach meiner Leistungserbringung einfach nicht den Betrag, den wir ausgemacht hatten. Sie zahlten nichts, 0 Euro. Ich sag mal so, wenn eine Brand mal ein paar Tage im Verzug ist, weil sie es irgendwie vercheckt haben oder andere Rechnungsabläufe haben, bin ich die Letzte, die rumschreit. Aber sie haben 6 Monate lang nicht bezahlt und dann ist mir der Kragen geplatzt und ich habe mich mit einem Inkassobüro kurz geschlossen und gefragt, was ich nun wie machen könnte, was mich das kosten würde und so weiter und so fort. Ich hatte damit ja auch keine Erfahrung und wusste von nichts. Woher ja auch. Aber ich hatte Glück, ich hatte wirklich Glück und hatte einen super netten Mitarbeiter am Telefon, der mir wirklich sehr weitergeholfen hat. Und siehe da, Der erste Brief von dem Inkassobüro ging raus und die Rechnung wurde postwendend von meinem Werbepartner bezahlt. Dramatisch, lächerlich und lustig irgendwo zugleich, dass es manchmal so weit kommen muss. Zum Glück hat bisher bei den meisten anderen allerdings das Mahnverfahren ausgereicht, um Rechnungen letztlich zu begleichen. Und das Mahnverfahren kann ich als Unternehmen selbstständig einleiten. Aber auch mit solch nervigen Dingen muss man sich beschäftigen. Denn glaubt mir, ich habe unter allen Kooperationspartnern, die ich jemals hatte, ausschließlich zwei, ja nur zwei Kooperationspartner, mit denen ich übrigens auch schon sehr lange zusammenarbeite, die fristgerecht und pünktlich bezahlt haben. Nur zwei. Denn ihr müsst wissen, Kooperationspartner, zumindest 98% auf dem Markt, zahlen niemals innerhalb der vorgegebenen Frist. Und man rennt seinem Geld für Kooperationen ständig hinterher. Ständig und immer. Es klingt sehr traurig und dramatisch und ich weiß, dass es nicht nur bei mir so ist, aber man kann von Haus aus mit dem Geld, was einem nach Leistungserbringung zusteht, erst 1 bis 2 Monate später rechnen. Ist so. Sehr ärgerlich und super traurig, aber ist leider so. Kooperationspartner zahlen gefühlt, wann sie wollen und bis die zweite oder dritte Mahnung raus ist, machen die wenigsten irgendwas. Und ich sage es euch ehrlich, ich finde es eine Frechheit, denn da zeigt man den Influencern ja auf bestem Wege, was man von ihnen hält, nämlich nichts. Mit Wertschätzung zwischen Brand und Influencer hat es echt nichts mehr zu tun. Und das, obwohl sie ja von einem und der eigenen Reichweite profitieren und uns in einer gewissen Art und Weise brauchen. Und eins sage ich euch, wenn mich eine Brand einmal dahingehend enttäuscht hat und mich nicht normal bezahlt hat, dann sind die raus. Und zwar komplett. Never ever again. Und es ist halt grundsätzlich auch so ein Ding, was unmenschlich viel Arbeitsaufwand bedeutet. Wenn man eine Kooperation eingeht, werden zu 90% von den Agenturen oder dem Brand selbst Verträge aufgesetzt. Das ist nicht unüblich. Schließlich will sich jede Partei irgendwie absichern, dass der Influencer, wie abgesprochen per Mail zum Beispiel oder per Call, auch den entsprechenden Inhalt liefert. Diese Verträge sind in der Regel aber mega beschissen. Zu meiner Anfangszeit noch habe ich erstmal gar nichts verstanden, was da überhaupt drinsteht. Dieses ganze Büro- und Juristendeutsch, das konnte ja auch niemand richtig verstehen, der damit nichts zu tun hatte so richtig. Mittlerweile bin ich aber ein Ass darin, versteckte Sachen in Verträgen zu finden, die einen davor bewahren, größere Fehler zu begehen und von den Firmen verarscht zu werden. Auch wenn nicht jede Firma oder Agentur so drauf ist. Aber die meisten, und ich sage wirklich die meisten, weil es so ist, wollen einen einfach verarschen und glauben, dass die dummen Influencer den Vertrag mehr oder weniger ungelesen unterschreiben und es sowieso nicht checken. Und ich hoffe wirklich, dass kein anderer Influencer Verträge unterschreibt, die er vorher nicht wirklich im Detail gelesen und geprüft hat. Weil da stehen teilweise Sachen drin, da zieht es euch die Schuhe aus, wenn ihr das nicht richtig prüft. In diese ganze Vertragssache muss man sich auch erstmal einfinden. Und das ist echt nicht einfach, vor allem, wenn man keinen kennt, der einem sagt, worauf man achten muss. Es kommt nämlich nicht selten vor, dass einem, jetzt nur mal als einfaches Beispiel, Branchenexklusivität untergejubelt wird. Das sind so Sachen, die werden oftmals in Vorgesprächen oder Vorcalls nicht besprochen, steht dann aber irgendwo irgendwie im Vertrag mit drin. Und Branchenexklusivität bedeutet, ihr macht die Kooperation mit diesem Kunden und dürft dann zum Beispiel für 6 bis 12 Monate nach dieser Kooperation mit keinem Konkurrenzunternehmen und mit Konkurrenz ist oftmals gefühlt jede einzelne Brand auf dieser Welt gemeint, zusammenarbeiten oder diese Brands in eurer Story oder in einem Feed markieren oder zeigen oder erwähnen. Und wenn ihr das dann doch macht, müsst ihr riesige Strafzahlungen leisten. Ist natürlich auch immer eine Frage, wie genau prüfen das diese Firmen und Agenturen, ob man das irgendwann mal erwähnt hat in dieser Zeit. Aber ganz ehrlich, safety first. Ich meine, wenn sie einen dann doch erwischen und man es macht, Prost Mahlzeit. Und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, die versuchen einem im Vertrag irgendwie zwischendrin mit untergejubelt zu werden. Also an alle Kollegen, die das eventuell hören, prüft eure Verträge verdammt genau und lernt, wie ihr die Aussagen verstehen könnt. Oder fragt einfach nach. Das kann sonst ganz schön in die Hose gehen. Auch eine spaßige Sache. Ihr merkt den ironischen Tonfall, oder? Eine spaßige Sache sind Kooperationspartner, die immer und immer wieder den ausgemachten Posting-Termin verschieben. Man bereitet sich entsprechend vor, produziert den Content und kurz vor knapp heißt es, man muss verschieben. Hasse ich wie die Pest, weil man so doppelten und dreifachen Arbeitsaufwand hat. Sowas kann mal vorkommen, kann mal passieren, ja, aber es gibt viele Firmen, die das permanent machen. Es kam dann auch tatsächlich schon ein paar Mal vor, dass ich dann Kooperationen komplett abgesagt habe, weil mir diese Verschieberei permanent total auf die Senkel gegangen ist und man sich jedes Mal aufs Neue vorbereitet hat, sich Zeit genommen hat und dann alles wieder neu machen musste, nur weil die ihre Termine nicht auf die Kette kriegen. Und dann gibt es aber auch noch die Kooperationspartner, die denken, dass ein Influencer den lieben langen Tag sonst nichts zu tun hat und nur darauf wartet, dass man eine Mail von der Firma oder Agentur bekommt. Darauf bezogen nämlich das Briefing für eine Kooperation. Das bekommt man ganz oft erst einen Tag vorher geschickt oder oftmals sogar erst am gleichen Tag, wo die Kooperation stattfinden soll. Am Arsch! Kurz zur Erklärung, ein Briefing ist eine Art Vorgabe einer Firma, was sie gerne von dir für die Kooperation hätten. Dort steht nicht drin, was man konkret sagen soll, aber es steht zum Beispiel drin, um welche Uhrzeit gepostet werden soll, wie dein Rabattcode für die Community lautet. Es stehen zum Beispiel auch Infos zum Produkt mit dabei, zum Beispiel was die genauen Inhaltsstoffe sind und so weiter. Ist also quasi eine kleine Art Infobroschüre, aber es ist eben auch wichtig, dass man so ein Briefing zeitnah bekommt, um sich auf eine Kooperation auch entsprechend vorbereiten zu können. Für mich persönlich ist es nämlich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ich meinen Content, egal ob Kooperation oder nicht, immer mit sehr viel Sorgfalt und auch Liebe zum Detail aufbereite und euch nichts schnell zwischendurch an den Kopf knall. Das geht für mich nämlich gar nicht. Aber leider gibt es halt einfach die Firmen, die meinen, man macht es so und wartet den ganzen Tag nur auf das Briefing. Und wenn ich ein Briefing nicht mindestens 2 Tage vor geplanter Kooperation erhalte, dann verschiebe ich die Kooperation knallhart nach hinten oder blase sie direkt ab. Für mich ist es einfach wichtig, dass Influencer und Brand auf einer professionellen Ebene und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und wenn man nicht mal sein Briefing pünktlich bekommt, dann will ich gar nicht wissen, wie dort zum Beispiel der Kundensupport für jemanden, der dort einkauft und was wissen will oder eine Reklame hat oder irgendwas, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das bei denen läuft. Und für solche Shops möchte ich dann tatsächlich auch gar keine Werbung mehr machen, wenn ich diese Erfahrung schon gemacht habe, weil da kann mich das Produkt oder was auch immer noch so überzeugen. Wenn da das im Hintergrund nicht läuft, sind die bei mir raus. Es ist ja nicht immer nur die reine Produktvorstellung bei einer Kooperation. Zumindest bei mir auf meinem Account, da spielen so unfassbar viele weitere Faktoren mit rein, die ihr alle gar nicht mitbekommt. Ihr seht nur das Endergebnis in Story oder Feed. Und da fließt sowas wie zum Beispiel das rechtzeitige Zusenden eines Briefings oder einfach diese Kommunikation auf Augenhöhe, alles mit rein. Das seht und hört ihr natürlich nicht. Ich weiß auch, dass ich in manchen Sachen sehr knallhart bin und vielleicht für manch andere ein bisschen übertrieben, aber ich bin schon so viele Jahre in dem Business dabei und ich habe schon so viel mitgemacht und erlebt, dass ich weiß, wann man besser etwas lassen sollte und wann nicht. Aber lasst euch gesagt sein, auch ich hops manchmal mit Anlauf in ein Fettnäpfchen rein. Denn auch selbst bei meiner größten Sorgfalt bin ich auch nur ein Mensch und bin nicht fehlerfrei. Aber dadurch, dass ich grundsätzlich immer so vorsichtig bin und alles genau prüfe, ist mir schon so manches Beschissene nicht passiert, was andere Influencer aber mit bzw. durchmachen mussten. Einer der mitunter größten Zeitfresser im täglichen Arbeiten als Influencer sind allerdings die Punkte rund ums Buchhaltung. Oh, um die Buchhaltung. So. Und darunter zähle ich jetzt mal auch alles zum Thema Accounting. Zum Beispiel das Ausstellen von Rechnungen, den Zahlungseingang von Rechnungen überprüfen, alle Einnahmen und vor allem auch Ausgaben in einer Datei einzutragen, zum Beispiel eine Excel-Datei, und die jeweiligen Rechnungen dazu abzuheften, damit man sie parat hat und man seine EUR, also seine Einnahmenüberschussrechnung, für das Finanzamt richtig machen kann und nicht panisch alles zusammensuchen muss, wenn es dann mal soweit ist und man die Steuererklärung machen muss. Und allgemein das Thema Steuern ist einfach, es ist so abartig. Ich bin ein braver Steuerzahler, ja? Also darf ich mich auch darüber beschweren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Summen an Steuer ich jedes Quartal ans Finanzamt abdrücken muss. Das sind solche Geier, ich sag's euch. Manchmal habe ich echt das Gefühl, die wollen mehr von mir, als sie überhaupt verdienen. Nee, also so ist es natürlich nicht, aber es kommt mir irgendwie immer so vor. Also rein, wenn ich mir dieses Steuerthema so anschaue, mit dem ich ja jeden Monat zu tun habe, dann kann ich verstehen, warum so viele Influencer nach Dubai oder Madeira auswandern. Und alles, was ich euch jetzt so aufgezählt und erklärt habe, sind Dinge, die ich nicht gewusst oder gekannt habe, bevor ich mit dem ganzen Social-Media-Ding angefangen habe. Man lernt eben nicht in der Schule, wie man Business-Mails schreibt, wie man richtig verhandelt, wie man Verträge richtig liest, wie man sein eigener Chef ist, wie eine Buchhaltung für die Steuer korrekt auszusehen hat, wie man mit Versicherungen richtig umgeht, wie man ein Inkassobüro hinzuzieht, wenn man es braucht, wie man eine Steuererklärung für ein Gewerbe richtig ausfüllt oder gar dieses erst richtig anmeldet, wie man das ganze Beamten-, Juristen- und Bürodeutsch in sämtlichen Formularen, Verträgen und Co. zu verstehen hat. Und. Auch für mich waren das alles Sachen, die Learning by Doing waren. Ich hatte leider niemanden, der mir gesagt und gezeigt hat, wie man eine korrekte Rechnung ausstellt oder die Steuererklärung für das Gewerbe macht. Ich habe mir alles mühsam selbst beigebracht. Und nach über 8 Jahren als Influencer oder früher eher noch als reiner Blogger hat man eben schon so einiges mitgemacht und einen Haufen dazu gelernt. Und ich muss sagen, ich bin super froh über die meisten Erfahrungen, die ich gemacht habe, da ich einfach unmenschlich viel gelernt habe. Und das hätte ich in einem normalen Angestelltenverhältnis zum Beispiel niemals zu Gesicht bekommen. Da lernt man wirklich teilweise auch richtig wichtige Dinge fürs Leben. Und auch wenn mich vieles am Influencer-Dasein extrem, ja wirklich extrem stört und teilweise richtig ankotzt, mache ich es immer noch. Und zwar aus Leidenschaft. Ich denke mir auch so, irgendwann muss man ja mal alles fertig durchgemacht haben. Und dann weiß man beim nächsten Mal auch besser, wie man damit umgeht und worauf man achten muss. Im weitestgehenden Sinne waren das jetzt nicht zwangsläufig so richtig krasse Nachteile am Influencer-Sein, aber eben einfach all das, was außer dem Bilderposten und Stories machen dazugehört, was man berücksichtigen muss und was man wissen muss. Es ist eben doch nicht alles so easy peasy, wie es immer scheint. Es passiert einfach so, so viel im Hintergrund eines jeden Influencers, was man sich gar nicht ausdenken und ausmalen kann, wenn man damit nichts am Hut hat. Und die meisten Influencer sind tatsächlich auch echt schlau, denn sie geben Sachen ab und holen sich Hilfe für die ganzen Behind-the-Scenes-Aufgaben. Ich für meinen Teil mache nach wie vor tatsächlich noch alles allein. In einer gewissen Weise also schön blöd, dass ich noch keine Aufgaben abgegeben habe, aber ich bin da einfach zu perfektionistisch und ich bin das Paradebeispiel des Typ Menschens, der alles alleine macht und auch alleine machen will. Und obwohl das alles so unfassbar viel Arbeit macht, ziehe ich dieses Programm seit über 8 Jahren durch, Tag für Tag. Und es wird von Jahr zu Jahr immer aufwendiger und auch zeitintensiver. Aber wenn es mir keinen Spaß machen würde und nicht rentabel für mich wäre, da bin ich ehrlich, dann wäre ich nicht nach 8 Jahren auch immer noch hier. Ich mache das aus Leidenschaft und das macht all diese ganzen Zusatzaufgaben ein weniger erträglich. Mit diesen Infos wollte ich euch einfach nur mal einen ganz konkreten Blick hinter die Kulissen geben und euch sagen und zeigen, was für immense Aufgaben auf einem alleine zusätzlich lasten, was einfach alles im Alltag eines Influencers mit dazu gehört, was man öffentlich natürlich aber kaum zu Gesicht bekommt. ist halt einfach auch irgendwo die unglamouröse Seite an dem Ganzen, muss ich sagen. Und noch dazu möchte ich euch ja wissen lassen, dass ich mit meinen roundabout 35.000 Followern auf Instagram ja eher zu den kleineren Influencern gehöre. Und wenn ich das alles schon durchmachen muss, was zum Henker müssen dann die ganz Großen machen? Wobei die wiederum ganze Teams hinter sich haben. So, ich hoffe, ihr konntet euch jetzt mal ein bisschen mehr Einblick über das Ganze machen und diejenigen, die diesen Job eventuell bisher belächelt oder als nicht anstrengend abgestempelt haben, denkt nochmal ganz genau drüber nach. Und haltet euch vor Augen, dass es Leute wie mich gibt, die neben all dem auch noch einen Job haben, einen richtigen Job, wie es diese Leute so gerne nennen, in Anführungszeichen. Ich bin auch noch in einem Angestelltenverhältnis und arbeite und mache das alles nebenbei und dann auch noch allein. Ich will mich ja jetzt nicht selber loben, ja, aber dafür braucht man schon krasse Disziplin und echt Zielstrebigkeit und davon können sich wirklich einige Menschen eine ordentliche Scheibe abschneiden.